Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Wir haben den Predigttext gehört aus dem Ende der Josefsgeschichte. Die Josefsgeschichte ist das Ende des ersten Buches Mose. Die Kapitel 39 bis 50 befassen sich mit Josef und seinem Schicksal und seiner Familie. Und das ist, obwohl es eine Geschichte ist, die spielt vor einer Zeit, die etwa 3600 Jahre her ist. Eine Geschichte, die die gleichen Themen hat, die wir heute in unserem Leben haben. Ich staune da immer wieder. Hat sich denn gar nichts getan? Wir haben inzwischen virtuelle Welten geschaffen und werden demnächst mit Flugtaxis durch die Welt gondeln. Und haben trotzdem die gleichen Themen wie die Menschen vor so langer Zeit. Die Josefsgeschichte ist die Geschichte einer Patchwork-Familie. Jakob, der später den Namen Israel bekam und so einem ganzen Volk seinen Namen gegeben hat. Jakob war ein Mann, der 4 Frauen hatte. Eine Tochter, 11 Söhne. Es ist eine Geschichte vom Versagen von Eltern. Damit will ich nicht sagen, dass Eltern dauernd versagen, aber wer Kinder hat, weiß wahrscheinlich, wie er immer wieder an seine Grenzen stößt. Die Eltern hatten Lieblingskinder und so war Josef der Lieblingssohn seiner Mutter Rahel. Es ist eine Geschichte von der Arroganz eines jungen Mannes, der dachte, ihm liegt die Welt zu Füßen, der eitel war, der aber auch Gaben hatte, wie jede und jeder von uns, besondere Gaben. Er konnte sich einfühlen und hineindenken in das, was in Menschen vorgeht. Er konnte Träume deuten. Es ist eine Geschichte von Neid und Hass in einer Familie, weil Josef besonders bevorzugt war, das Lieblingskind, und weil er so ein arrogantes A-Loch geworden ist, haben ihn seine Brüder gehasst. Voller Neid sind sie gewesen. Und wir wissen, dass das etwas ist, was bis heute unter uns und in Familien seinen Raum hat. Neid. Und so ein Groll, der manchmal tatsächlich zum Hass werden kann. Und so haben die Brüder Mordpläne geschmiedet gegen ihn. Einer, Ruben, der Älteste, hat das gerade noch verhindert, dass er umgebracht wurde von seinen Brüdern. Aber sie haben ihn in eine Zisterne geschmissen, also ein dunkles Loch, aus dem es ohne Hilfsmittel kein Entrinnen gab. Eine traumatische Erfahrung für Josef. Es ist eine Geschichte von Menschenhandel. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft als Sklave. Und wisst ihr, dass es in unserer Zeit, in unserer Stadt bis heute Menschenhandel gibt, viel mehr als wir denken? Wisst ihr, dass das, was wir auf St. Pauli als irgendwie besonders charakteristisch für unsere Stadt feiern, durchzogen ist von Zwangsprostitution und Menschenhandel, von Menschen, die anderen gehören, die hierher geschleppt wurden durch Schlepperbanden und nun in Leibeigenschaft ihre Schulden abarbeiten müssen? So war das bei Josef auch schon. Es ist eine Geschichte davon, dass dieser Mann, dieser arrogante junge Mann, durch manches Leiden hindurch an seinem Charakter wächst und bei manchen Dingen ins Nachdenken kommt. Er macht schließlich Karriere in Ägypten, wohin er verkauft wurde. Er bewährt sich als Organisator und Verwalter und steigt auf. Aber das ist kein linearer, unaufhaltsamer Aufstieg. Denn es ist auch eine Geschichte von Ungerechtigkeit die ihn weiter verfolgt. Die Frau seines Chefs, die ein Auge auf ihn geworfen hatte, wirft ihm sexuellen Missbrauch vor, zu Unrecht. Und dieses Thema sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch mit all seinen Facetten beschäftigt uns bis heute, bis in unsere Kirchen hinein. Es ist eine Geschichte aber auch davon, wie dieser Mann, Josef, das Potenzial, die Gaben, die in ihn hineingelegt wurden, langsam entfaltet und andere entdecken, was er besonders gut kann. Und ist das nicht wahr, dass in jeder und jedem von uns Potenzial steckt, das leider manchmal unentdeckt vor sich hinschlummert? Wie schön, wenn es Menschen gibt, die uns sehen, ich meine wirklich sehen, und dann helfen, die zu sein, die wir sein können, die wir eigentlich sind. Josef macht schließlich Karriere als besonderer Krisenmanager als am Hof des Pharao. Und dann nach vielen, vielen Jahren kommt seine Familie, seine Brüder und sein Vater, die Mutter ist inzwischen verstorben, sie kommen als Wirtschaftsflüchtlinge nach Ägypten, weil es ihnen in ihrer Heimat mangelt, daran genug zum Leben zu haben. Und auch das ein Thema, das uns bis heute beschäftigt. Und in diesen Zusammenhang gehört unser Text, wo nun die Brüder von Josef, nachdem der Vater Jakob gestorben ist, zu ihm kommen, weil sie von ihm abhängig geworden sind wirtschaftlich. Er in der Machtposition als Chef der Verwaltung in Ägypten und sie als Wirtschaftsflüchtlinge. Und sie denken sich, wir müssen um Vergebung bitten bei all dem, was wir ihm angetan haben. Vergebung ist das, was wir brauchen, damit unser Miteinander gelingt. An so vielen Stellen, auf so vielen Ebenen. Könnt ihr euch vorstellen, wie verletzt Josef war von dem, was seine Familie ihm angetan hat? Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Groll in ihm gewachsen ist? Ich hatte erzählt, ihm wurde sexueller Missbrauch vorgeworfen, zu Unrecht. Ich habe nicht erzählt, dass er im Gefängnis gesessen hat dafür. Könnt ihr euch vorstellen, wie tief diese Verletzungen gingen in seinem Leben? Und seien wir ganz ehrlich, Verletzungen, ob nun so tief, ob nun auf solche Weise oder auf ganz andere, trägt jeder und jeder von uns im Leben davon. Wir werden verletzt und wir verletzen. Wir verletzen in unseren Familien. Wir verletzen unsere Partnerinnen und Partner. Wir verletzen uns in der Schule. Wir verletzen uns manchmal sogar körperlich und ganz oft seelisch. Und die normalste Sache der Welt ist, dass jemand, der verletzt wurde, versucht, sich zu schützen. Wie schützen wir uns? Was sind da unsere Strategien? Wir gehen auf Abstand. Wir sagen, mit dir, mit dem, mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Oder wir gehen zum Gegenangriff über. Angriff ist die beste Verteidigung. Ich glaube, im Fußball gilt das manchmal, aber im Leben? Wir versuchen zu verdrängen. Wir versuchen zu fliehen. Wir versuchen, die schwierigen Dinge in unserem Leben entweder ganz tief zu begraben und zu vergessen oder wir machen sie zum Leitmotiv. Wie viele Menschen sind dadurch, dass sie verletzt wurden, hart geworden den anderen gegenüber? Wie viele Menschen haben ihr Vertrauen in das Leben und die Menschheit verloren? Wie viele Menschen sind innerlich verbittert? Trau keinem, lautet ein Satz, den gar nicht so wenige zu ihrem Lebenssatz machen. Hilf dir selbst, denn wenn du auf Hilfe angewiesen bist, dann bist du verloren. Wie viel Misstrauen und Zynismus ist unter uns? Und ganz ehrlich, die Folge ist, wir sind unfrei. Wir sind nicht frei zu leben und unser Potenzial zu entfalten, weil wir regiert sind, letztlich von Angst. Von der Angst, dass jemand anders uns erneut verletzt. Und wisst ihr was? Das ist nicht nur bei denen so, die verletzt wurden, sondern das ist im Leben genauso, wenn wir die Verletzenden sind. Ich vermute, jeder und jeder von euch und von uns, ich beziehe mich da voll mit ein, hat schon mal anderen Menschen wehgetan. Durch Worte oder dadurch, dass wir ihnen etwas angetan haben oder etwas nicht getan haben, was gut und richtig gewesen wäre. Wir alle kennen das, wenn wir anderen gegenüber schuldig geworden sind. Wenn wir uns in Beziehungen verhaken und uns schämen und uns nicht mehr trauen, dem anderen offen ins Gesicht zu schauen. Und das macht uns genauso unfrei und es macht uns Angst. Und nach meiner Wahrnehmung, nach meiner Deutung der Welt und des Lebens ist das im Kleinen und im Großen immer das Gleiche. Wir handeln aus Angst heraus. Und so kommen die Brüder von Josef voller Angst zu ihm und sagen, wir haben nur eine Chance zu überleben, wenn Josef in seiner hohen Stellung uns dabei hilft. Aber jetzt endlich, nach 40 Jahren, jetzt endlich, wir müssen ihn um Vergebung bitten für das, was wir angetan haben. Wir müssen darauf hoffen, dass wir ihm irgendwie wieder begegnen können. Und wisst ihr was? Josef ist durch sein schweres Schicksal, durch das viele Leid, durch das viele Scheitern, durch das viele Kämpfen, aber auch durch die Erfahrung, dass er im Tiefsten dann doch gehalten war, er ist zu einem anderen Menschen geworden. Er ist nicht mehr dieser arrogante Jüngling. Er hat Demut gelernt und er hat gelernt, worauf es wirklich ankommt im Leben. Und so ist er in der Lage, seinen Brüdern, jetzt wo er in der Machtposition ist und sie die Schwachen, nicht so zu begegnen, dass er sie kriechen lässt. Nicht so zu begegnen, dass er sie büßen lässt, sondern als sie vor ihm auf die Knie gehen, ist seine Antwort: Fürchtet euch nicht. Dieses fürchtet euch nicht, das meines Wissens der häufigste Satz in der Bibel ist. Dieses fürchtet euch nicht, das uns da rausbringen soll, dass immer die Angst unser Handeln regiert. Dieses fürchtet euch nicht, bringt Josef seinen Brüdern entgegen. Die zu hassen und an denen zu rächen, er allen Grund, an denen sich zu rächen, er allen Grund hätte. Fürchtet euch nicht. Diese Vergebung, diese Versöhnung, die zwischen Josef und seinen Brüdern stattfindet, eröffnet ein ganz neues Kapitel für seine Familie. Und viel soll noch folgen, was daraus erwachsen kann, an Gutem, an Bleibendem, ja sogar an Ewigem. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir brauchen Menschen in unserer Welt, die bereit sind zur Versöhnung. Und Versöhnung heißt nicht, dass man das Leid negiert und so tut, als gäbe es das nicht. Versöhnung heißt nicht, dass man so tut, als wäre da nichts. Versöhnung heißt, in dem Wissen, dass wir manchmal einander Furchtbares zufügen, da, wo jemand um Vergebung bittet, dazu bereit sind. Das ist Versöhnung. Versöhnung ist noch mehr. Versöhnung ist, dass wir aktiv auf die zugehen, mit denen wir im Unfrieden sind. Wir brauchen solche Menschen. Ich will ein kurzes Beispiel nennen, das mich immer wieder beeindruckt hat. Manche kennen diesen Namen, Corrie ten Boom. Eine Niederländerin, eine Frau, die zur Zeit des Dritten Reiches gelebt hat in Holland und die aus einer christlichen Familie stammte, die eine gläubige Christin war. Und aus diesem Glauben heraus, als die Nazis in Holland, in den Niederlanden ihre Schreckensherrschaft entfalteten, mehrere jüdische Familien versteckt hat in einem Verschlag in ihrem Haus. Corrie ten Boom wurde erwischt und sie und ihre Schwester kamen ins Konzentrationslager Ravensbrück. Und wir alle wissen, was das bedeutete. Ihre Schwester ist dort gestorben. Corrie ten Boom hat es gerade so überlebt. Und als diese furchtbare Zeit endlich zu Ende war, da ist sie in den 40er Jahren schon und Zeit ihres Lebens zu jemand geworden, die um Versöhnung gerungen hat, angesichts des unfassbaren Unrechts, das in dieser Zeit geschehen ist. Und sie hat Vortragsreisen gemacht in der ganzen Welt und hat um Versöhnung geworben. Und einmal war sie auch in Deutschland zu einem Vortrag. Und nach diesem Vortrag kam ein Mann zu ihr und er erzählte ihr, er sei der Lagerkommandant von Ravensbrück gewesen. Und er bat sie um Vergebung. Wie sollen Wunden heilen? Wie sollen wir nach vorne blicken und gesunde Leben führen und eine gesunde Gesellschaft bauen, wenn so etwas nicht stattfinden kann unter uns? Ich möchte euch Mut machen, euch motivieren, euch herausfordern, dass ihr da, wo in eurem Leben Unfrieden und Scham und Verletzung sind, dass ihr nicht zögert, sondern euch auf den Weg macht, auf die entsprechenden Menschen zugeht und Versöhnung sucht. Denn das, was dann passiert, ist, glaube ich, die größte Freude, die wir haben können im Leben, wenn zerstörte Beziehungen wieder heil werden. Und ist es nicht das, was auch Gott mit uns tut, dass er heil macht, zwischen ihm und uns, was kaputt gegangen ist. Ein allerletzter Gedanke noch. Josef sagt diesen einen Satz zu seinen Brüdern: Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Es gibt diesen schönen Satz auch von Paulus im Römerbrief: Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und manchmal ist es so, dass unser Leben Wendungen nimmt, die furchtbar sind und dass wir Leid und Krisen und schlimme Zeiten durchleben, wo wir überhaupt keinen Ausweg sehen, so wie ein Josef in der Zisterne im dunklen Loch ohne Möglichkeit rauszukommen, so wie Josef im Gefängnis oder in vielen anderen Situationen seines Lebens. Manchmal ist das so bei uns und wir meinen, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Und dann dürfen wir diesen Satz hören: Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. In der Welt und in unserem Leben gibt es immer wieder Entwicklungen, wo wir denken, das läuft jetzt böse. Und dann heißt es auch für dich, aber Gott kann es für dich zum Guten wenden. An der Josefsgeschichte wird eines deutlich: Gott hat einen Plan für diese Welt und er hatte einen Plan mit dieser Familie, die zu einem Volk, zum Volk Israel wurde. Und diesen Plan hat er weiter verfolgt. Heißt das, dass Gott einen individuellen Plan für jedes Leben von uns hat? Ehrlich gesagt, ich scheue mich ein bisschen, das in dieser Weise zu sagen. Ich glaube nicht, dass unser Leben nach einem Drehbuch abläuft und dass alles schon festgelegt ist und wir uns nur innerhalb dieser Schranken hin und her bewegen, auf einem Weg, der ohnehin vorgezeichnet ist. Das glaube ich nicht. Aber Gott hat einen Plan für diese Welt, der größer ist als du und ich. Und er möchte und er kann dafür sorgen, dass wir, du und ich, an diesem Plan beteiligt sind. Du sollst darin eine Rolle spielen. Nicht gegen deinen Willen unbedingt. Und doch als jemand, der Gott sucht und mit ihm leben will, in dem Vertrauen, dass er dein Schicksal, egal wie es gerade aussieht, so wenden kann, dass am Ende etwas Wunderbares, etwas Gutes dabei rauskommt, was keiner von uns jetzt schon weiß und sieht. Wenn es dir gerade schlecht geht und du dich in einer ausweglosen Situation wähnst, dann möchte ich dir das zurufen. Gib nie die Hoffnung auf. Denn auch wenn es böse läuft, Gott kann und will auch dein Leben zu einem guten Ziel bringen. Sei ihm gegenüber offen, so wie Josef das im Lauf seines Lebens geworden ist. Und am Ende konnte er sagen, weil er es gehört hatte und verinnerlicht hatte: Fürchte dich nicht. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam jetzt, wir haben es ja vorhin nicht getan, das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich habe ein Glaubensbekenntnis heute rausgesucht, manche kennen es, von Dietrich Bonhoeffer, das durchzogen ist von diesen Gedanken, dass Gott auch das Schwierigste zu einem guten Ende bringen kann. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen und die, die können, bitte ich dazu aufzustehen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.